die Motivation zu praktizieren, die sind unterschiedlich und die können sich auch verändern über die Zeit. Eine Motivation ist ganz simpel, weniger zu leiden. Und auch wenn man das nicht so ausdrückt, sowas wie gesunde, heilsame Ressourcen zu stärken. Eine andere Motivation ist vielleicht sowas wie ein Neugier und Interesse oder auch eine Art von Suche. Und auch diese Frage nach, wer bin ich? Also eine sehr existenzielle Geschichte und Motivation. Um nur ein paar Möglichkeiten zu nennen. Diese Praxis kann sowohl dieses als auch jenes befriedigen. Und ich möchte heute mal über ein Thema sprechen, das mache ich nur deshalb, weil es dann diesmal relativ viele Leute dabei, die schon mehrere Retreats gesessen haben oder schon seit Jahren praktizieren. Und muss ehrlich sagen, ich bin es auch müde, jedes Mal bei 3-Tages-Retreats immer das Gleiche zu erzählen. Und vielleicht ist trotzdem auch etwas dabei für jene, die das erste Mal da sind oder noch nicht so viel meditiert haben. Nämlich im Sinne von, ach, ihr müsst euch da nicht alles merken, aber im Sinne von einer Einstellung, wie man beobachten kann. Und ich habe Vipassana auch schon definiert, also eine Definition, die so herumgeistert ist, die Dinge sehen, wie sie sind und nicht, wie wir sie gerne hätten. Und das ist leichter gesagt als getan, weil wir können das beobachten. Wir es einfach gern so hätten, wie wir es gern wollen. Und insofern hat Vipassana Meditation durchaus auch ein Element des, wie ich schon mal gesagt habe, Frustriertseins, insofern, wenn es nicht so läuft, wie wir es gern hätten. Aber die Herausforderung ist, zu lernen, so objektiv wie möglich zu beobachten. Es gibt auch Traditionen in Vipassana, etwa in Burma, diese Schule nach Mahasi Sayadaw, wo es üblich ist, dass man sich nach der Meditation etwas aufschreibt. Aber nicht Interpretationen, sondern so neutral wie möglich, was beobachtet wurde. Zum Beispiel, wie der Atem beobachtet wurde oder sich dargestellt hat am Anfang und dann später und dann am Schluss. Oder welche Emotionen da waren und was die Elemente dieser Emotion waren im Körper oder wie wir sie erfahren haben und was damit passiert ist. Also wie wenn man es quasi so von außen beschreibt, was geschehen ist. Nicht mit der Idee, das irgendwie gut, positiv darzustellen, sondern so neutral wie möglich. Dieses im Hinterher reflektieren kann, auch wenn man nicht aufschreibt, durchaus hilfreich sein, wenn wir sozusagen bei den Fakten bleiben und nicht versuchen zu interpretieren, warum war das so und so weiter. Also so neutral wie möglich. Und es hat mich sehr erstaunt, mal herauszufinden über eine philosophische Richtung, die so Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden ist. Ein Begründer davon heißt Edmund Husserl, ein Schweizer. Und man kann da nachlesen darüber, die nennt sich Phänomenologie. Und der Ansatz ist interessant. Das altgriechische Wort Phänomenon bedeutet sowas wie Sichtbares oder Erscheinung. Und diese Phänomenologie hat versucht, die Phänomene so objektiv zu studieren und Bedingungen zu schaffen, um für so eine Studie von Themen, die üblicherweise als subjektiv angesehen werden, sie so objektiv wie möglich zu sehen. Zum Beispiel Bewusstsein, zum Beispiel Inhalt von Bewusstseinserfahrungen, zum Beispiel Bewertungen, Wahrnehmungen und Emotionen. Gerade Emotionen, das erleben wir am subjektivsten, am leichtesten. Da ist die größte Identifikation da. Deswegen ist es auch relativ schwer, hier am Beobachten zu bleiben. Das ist leichter, wenn ein Vogel zwitschert. Hören. Okay. Aber die Idee ist, am Beobachten zu bleiben. Das braucht natürlich jetzt in der Meditation Achtsamkeit. Hier wird nicht über Achtsamkeit gesprochen, sondern eher so der Versuch, Wege des Denkens und des Reflektierens zu finden, um Bewusstseinsinhalte und Phänomene des Erfahrens quasi so neutral wie möglich zu reflektieren. Aber das geht eigentlich auch nur, wenn eine gewisse Beobachtung und Achtsamkeit da ist. Das heißt, hier findet man zumindest eine Haltung postuliert, die so objektiv wie möglich gegenüber sonst subjektiven Erfahrungen sein möge. Und das kann man irgendwie so auch als da ist eine Parallele da zu dem, was wir da tun und zu dem, was wenn der Buddha über Achtsamkeit und die Entwicklung von Achtsamkeit gesprochen hat und Entwicklung gegenüber den verschiedenen Phänomenen, Achtsamkeit gegenüber den verschiedenen Phänomenen, dann hat das mit dieser Haltung zu tun, so objektiv wie es eben geht. Und dazu braucht es, um das auch zu reflektieren, es gibt zwei Ebenen. Wir können über etwas reflektieren, das heißt, das ist kein unmittelbares Erleben oder Wahrnehmen, sondern etwas, was wir erlebt haben, wahrgenommen haben, nochmal so in eine darüber nachzudenken oder auch in einen Bezug zu uns selbst oder unseren anderen Erfahrungen zu stellen. Während, was man nennt, intuitive Einsicht, das ist das, was Vipassana-Meditation erzeugt, heißt auch Einsichtsmeditation, ist nicht so sehr über das Reflektieren oder Nachdenken über etwas, sei es noch so der Versuch, objektiv darüber nachzudenken, falls das möglich ist, sondern durch ein direktes Erkennen und Beobachten. Das braucht eben diese Achtsamkeit. Und es braucht aber auch ein Interesse und ein möglichst, es wird dann relativ objektiv, wenn Widerwille und Anhaften abwesend ist. Oder so wenig wie möglich, am besten gar nicht. Wir finden das auch in der Lehrrede von Satipatthana, dem Errichten von Achtsamkeit, immer wieder frei von Ablehnung und frei von Anhaften. Da ist Achtsamkeit wirklich eine starke Achtsamkeit. Aber nachdem unser Geist sehr reaktiv ist, müssen wir das auch erst einmal mit einbeziehen. Dass halt da doch, wie ich gestern gesagt habe, oft eine Agenda ist, man will es wegmeditieren, man will es festhalten und wiederhaben und so weiter. Aber heute möchte ich sprechen über Kategorien des Beobachtens oder Kategorien, wie man Beobachtetes beschreiben kann. Aus einer so objektiv wie möglichen Sicht. Und ich tue das deshalb nicht, weil das am dritten Tag vom Retreat unbedingt der beste Zeitpunkt ist, wo es dann schon aus ist oder wo wir vielleicht doch gar nicht zu weit sind. Aber ich tue es deshalb, weil vielleicht das ein oder andere für jene von euch, die schon länger meditieren, dabei ist, wo ihr vielleicht seht, aha, ja, das kenne ich eigentlich, aber ich habe es vielleicht nie so objektiv gesehen und habe mir gedacht, na, das ist vielleicht irrelevant. Das heißt, es kann durchaus auch wert sein, sich ein paar Sachen aufzuschreiben und vielleicht irgendwann mal reinzuschauen und sehen, aha, ah, so kann man das auch sehen. Und es ist jetzt ziemlich durcheinander. Ja? Also nicht denken, aha, da ist irgendeine also auf irgendeine Weise aufbauend. Etwas, was wir beobachten können, und das ist vielleicht nicht mit dem direkten Moment für Moment für Moment Achtsamkeit, sondern wenn wir dann irgendwo reflektieren darüber, ah, wie war denn das in diesem Sitzen, dann kann es streckenweise sein, dass es eine Serie von Begebenheiten gibt. Also weiß ich, zum Beispiel versucht, sich zu sammeln bei einem Objekt und es gelingt nicht so, aber dann immer wieder und immer wieder und irgendwann entsteht ein Kontakt, der etwas länger geht und dann entsteht Freude und dann ist man ein bisschen mehr aktiviert, aber die setzt sich dann und dann wird es ruhiger. Das wäre eine Sequenz, die uns vielleicht beim ersten Mal nicht auffällt, aber wenn das mehrmals so ist, aha. Oder es mag eine Sequenz sein, dass wir irgendetwas in einer Sequenz erfahren und dann genau in der Gegenrichtung. Das ist allerdings etwas, was oft erst nach längerer Zeit des Meditierens dann so auffällt. Was früher auffällt, ist, dass wir manchmal sogenannte Gegensatzpaare erfahren. Und das beginnt schon dabei, dass jemand zum Beispiel sagt, hey, plötzlich ist mein Körper rechts fest und links durchlässig. Oder auf einer Seite total intensiv wahrnehmbar und auf der anderen Seite fast gar nicht wahrnehmbar. Das ist ein Gegensatzpol. Ja? Oder oben fest und unten durchlässig. Oder rechts heiß und links kalt. Und solche Dinge. Das heißt nicht, dass ihr das unbedingt so haben müsst. Ja? Und auf das jetzt warten. Aber oft denkt man sich, wenn man dann nicht neutral beobachtet, denkt man sich, na, warum spürt die rechte Seite und die linke nicht so? Vielleicht habe ich irgendwas nicht so entwickelt. Die linke, welche Seite ist die männliche, die weibliche und so weiter, die aktive. Da kommt man ins Interpretieren. Im Vipassana passieren diese Phänomene nicht unbedingt, um da eine psychologische Interpretation herbeizuführen, sondern eher um zu lernen, immer wieder ganz neutral zu beobachten, die Dinge so, wie sie sind, ohne dass man damit was machen müssen. Weil zum Beispiel, es beginnt schon relativ bald und es kann mit der Zeit sich steigern, streckenweise, solche Gegensätze. Ein anderer Gegensatz zum Beispiel kann sein, total konzentriert, vielleicht für 10 Sekunden oder so, und dann total zerstreut und rastlos. Und dann plötzlich wieder ganz still und konzentriert und dann wieder total zerstreut. Dann denkt man, wenn man nicht neutral beobachtet, ich mache was falsch, weil das ist nicht, bin nur kurz gesammelt und dann ist es ruhelos. Aber mit der Zeit kann man sehen, aha, das sind einfach zwei Geisteszustände, die sich da abwechseln. Und es geht gerade bei diesen gegensätzlichen Dingen letztlich um das Entwickeln von Gleichmut, von einer Ausgeglichenheit in den Gegensätzen. Und diese Gegensätze haben wir im Leben auch. Tag und Nacht und Sommer und Winter und so weiter und so fort. Und Angenehmes und Unangenehmes und Freudvolles und Nicht-Freudvolles etc. Schatten und Sonne. Also diese Gegensätze, die manchmal auftauchen. Wie weit ist es möglich, die einfach so stehen zu lassen, als das, was es ist. Wir mögen eine Präferenz haben, aber da ist dann sind wir auf einer sehr subjektiven Ebene. Ein weiterer Aspekt ist, was manchmal beobachtet werden kann, speziell mit der Zeit, wie ein Objekt, und jetzt meine ich hauptsächlich körperliche Objekte, ob die, wie die Zusammensetzung ist. Zum Beispiel, du spürst, was weiß ich, in der Schulter eine Spannung. Die kann entweder hart sein und fest und sich anfühlen wie ein Block von Beton. Wie ein Ding. Oder es kann sein, dass sie sich anfühlt wie an einer bestimmten Stelle im Zentrum ist es hart und fest, aber rundherum wird es etwas weicher. Und es ist auf eine Art so eingewickelt, wie eingewickelt mit etwas Weicherem. Oder andere Zusammensetzungen. Das heißt, was verwandt ist damit, ist die Dichte eines Objektes und die Räumlichkeit eines Objektes. Wir können das auch am Körper wahrnehmen und mit der Zeit. Manchmal fühlt sich der Körper sehr dicht und fest an. Manchmal beschreiben Meditierende nach einer Weile, dass sich das sehr räumlich anfühlt. Dass plötzlich, das könnte, oder dass man auch das Gefühl hat, der Raum rundherum, das wird alles irgendwie viel größer und nicht mehr so verbunden. Oder selbst das Atmen wird irgendwie räumlicher und ist oft vielleicht sogar von einem gewissen Raum umgeben. Auch das wechselt. Manchmal sind Objekte erst einmal sehr solide und später oder mit der Zeit verändert sich es und sie sind durchlässig oder luftig oder wie eine Wolke oder fast immateriell oder nur eine Vibration mehr. Und das heißt nicht, dass das so bleibt, es kann auch wieder fest werden. Also auch hier diese Zusammensetzung der Objekte, auch der körperlichen Objekte, wahrnehmen von ganz dicht bis sehr räumlich oder luftig. Ja? Und verwandt mit dem, auf das komme ich glaube ich noch, ist Leichtigkeit und Schwere. Auch ein Gegensatzpaar. Ein anderer Aspekt ist, kann der beobachtende Geist dieses Objekt, wenn es ein körperliches ist, durchdringen und hineingehen oder bleibt es an der Oberfläche? Zum Beispiel, wenn es sehr fest ist, wie ein Block Beton oder so, dann wird man da nicht hineingehen können, sondern das... Oder manchmal geht das, dass man richtig wie der Stein ins Wasser hineinsinkt und dann so mitten in irgendeiner Vibration oder was auch immer. Das heißt, der Geist kann sich wirklich niederlassen und das Objekt durchdringen. Was es auch gibt und was man auch beobachten kann, ist manchmal hat auch jetzt speziell ein körperliches Objekt oder der Atem einen Ort, eine Örtlichkeit und manchmal keine Örtlichkeit. Das fängt manchmal damit an, dass so Konzepte des Ortes sich beginnen aufzulösen, dass jemand beschreibt, oh, es fühlt sich so an, als wäre meine Hand nicht mehr dran. Die schwebt irgendwo in der Luft und dann schaut man und dann sieht man, sie ist eh noch dran. Und mit geschlossenen Augen können wir nur spüren. Und da gibt es so einen Wahrnehmungsprozess, der versucht, das alles irgendwie so beieinander zu halten, die Konturen des Körpers wahrzunehmen. Das ist einem oft noch gar nicht so bewusst. Aber manchmal beginnt sie das streckenweise aufzulösen, weil sie das Konzept auflöst. Wir spüren vielleicht noch direkter als sonst, aber das, was dann der Geist daraus macht, aha, so schaut das aus, der sitzende Körper, das fällt streckenweise weg. Da braucht man keine Sorge haben, aber am Anfang hat man vielleicht Sorge und schaut, ist es noch dran? Oder manche sagen, es fühlt sich an, wie wenn ich total verdreht sitze und dann mache ich die Augen auf und ich sitze eh gerade. Das sind so, wenn Zeiten, wo diese Form- und Konturkonzepte vorübergehend wegfallen. Aber das heißt nicht, dass wir irgendwie verrückt sind oder so, sondern wir sind, es erzeichnet uns sehr, sehr direkt, klar im Moment die Empfindungen wahrnehmen. Ein anderer Aspekt, den man beobachten kann, ist, was man nennt, der, das ist jetzt vielleicht ein Fachausdruck, der Prozesscharakter eines Objektes. Was ist der Prozesscharakter eines Objektes? Lassen wir mal als Beispiel Gedanken sein. Manchmal sind wir mittendrin in diesen Inhalten der Gedanken. Anderes Mal kann es sein, dass man erkennt, ein Gedanke poppt auf, ist vielleicht kurz da und dann ist er wieder weg. Ohne sich von dem Inhalt gefangen nehmen zu lassen. Man kann zwar erkennen, vielleicht worum es geht, aber wir sitzen quasi nicht drinnen in dem Gedanken. Das wäre, wir sehen eher den Prozess als den Inhalt. Der Prozess ist im Vordergrund. Zum Beispiel, es entsteht, es ist da, es verändert sich, es geht. Ähnlich kann es auch bei Emotionen sein, nur etwas schwieriger. Manchmal sitzt man so mittendrin oder ist überwältigt davon. Mit der Zeit, wenn man versucht, etwas neutraler zu beobachten, was passiert denn da eigentlich? Oder die Frage stellt zum Beispiel, wenn Ärger da ist, wie fühlt sich Ärger an? Das ist so anders als zu grollen und den Gedanken des Ärgers über irgendjemanden nachzugehen und wieder nachzugehen und wieder nachzugehen und nur nach außen gerichtet, dieses Objekt des Ärgers. Und dann vielleicht auch das auf eine Weise zu weiter zu nähern oder alle möglichen anderen Emotionen. Während wenn wir versuchen, auch diese objektive Linse einzustellen und schauen, hey, was passiert denn da eigentlich? Wie fühlt sich denn Ärger an, wie fühlt sich denn Trauer an? Jetzt. Das kann ganz unterschiedlich sein. Ja? Manchmal mag es ein Groll irgendwie im Bauch sein oder eine Wallung in der Brust. So. Und ein anderes Mal fühlt sich es vielleicht wieder anders an. Das heißt, auch etwas mehr zu sehen, und das sind Gedanken und Bilder und dann fühle ich das im Körper. Oder jemand hat irgendwie ganz schön beschrieben, wie eine Emotion dann wiedergekommen ist und wie sie dann begonnen hat. Wie sie mit einem Gedanken oder einer Erinnerung begonnen hat wieder. Und das hat dann wieder etwas Körperliches ausgelöst und das hat wieder weitergeführt zu weiteren Gedanken. Das heißt, etwas mehr vom Inhalt zum Prozess zu gehen. Und dann sehen wir etwa auch bei Emotionen, wie veränderlich sie sind, wie sie kommen, sich verändern, gehen. Dann glaubt man, jetzt war es das, dann kommt es wieder, baut sie wieder auf oder was Neues. Das wäre der Prozess. Oder wie sehr hängig in den Inhalten von etwas drinnen und oder wie sehr kann man dieses Kommen und Gehen von Bildern und Gedanken sehen. Ein weiterer interessanter Aspekt, der allerdings erst mit einer gewissen Erfahrung, einer gewissen Kontinuität von Achtsamkeit zum Tragen kommt, sag's trotzdem, ist, und das hat mit dem Prozesscharakter zu tun, die Objekte in der Zeitspanne zu sehen. Manchmal, und oft scheint es auch so, dass mehrere Sachen gleichzeitig passieren. Sie hören, den Atem spüren oder irgendwelche Empfindungen. Vielleicht 3, 4 Dinge gleichzeitig. Manchmal, wenn man ganz genau schaut, aber das liegt nicht daran, dass das das Richtigere oder so ist. Es ändert sich. Sieht man, diese Dinge sind kurz hintereinander. Es ist ein Geräusch und dann ist ein Gedanke und dann ist eine Körperempfindung, die im Bewusstsein auftaucht. Das passiert speziell, wenn Leute eine gewisse Kontinuität von Achtsamkeit haben und genau streckenweise wahrnehmen und sowas wie Prozesse von Ursache und Wirkung sehen. Ein Geräusch, zum Beispiel das Vogel zwitschert, dann ein Gedanke, oder eine Erinnerung vielleicht an früher. Vielleicht war das das gleiche Vogel oder das gleiche Vogelgezwitscher in deiner Kindheit. Und das hat ein Gefühl ausgelöst, es kommt wieder. Und dann Gedanken. Und dann sieht man, aha, das führt zu dem. Das wäre eins nach dem anderen. Auch die Dauer von Objekten. Manche bleiben lang. Wie jemand einmal eben auch beschrieben hat, irgendeine schmerzhafte Empfindung wahrgenommen zu haben, die üblicherweise sehr lang dauert, und ein anderes Mal war es ja Zeit da und dann war es plötzlich weg. Diese Dinge kommen vor. Und das ist typisch auch fürs Vipassana. Und es hat oft auch etwas zu tun mit, was genannt wird, Vipassana auch aus verschiedenen Blickwinkeln sehen. Und beobachten, wenn gewisse kontinuierliche Achtsamkeit da ist. Manchmal verschiedene Aspekte, ohne dass wir das absichtlich tun. Und ein Aspekt ist Veränderlichkeit und Vergänglichkeit. Das ist eines der universellen Charakteristika des Daseins, die der Buddha nennt. Und das ist eins, das uns am eingängigsten ist, glaube ich, weil wenn man reflektiert, kann man wohl sagen, ja, im Grunde alles verändert sich. Aber wir denken uns vielleicht nicht so, ab und zu verändert sich etwas. Die Tatsache ist, dass sich ständig alles verändert. Dass das alles veränderliche Prozesse sind. Und wenn wir lernen, wirklich genau zu schauen und zu beobachten, dann wird man sehen, aha, so stabil sind die Dinge nicht. Und was etwa anfangs andauernd erscheint oder streckenweise als andauernd erscheint, wie zum Beispiel eben, das Ziehen in der Schulter, das ist die ganze Zeit und bis zum Schluss von den 45 Minuten. Und dann denken sie, und das wird mir jetzt bleiben. Dann machen wir es noch permanent. Okay. Manchmal mag es gelingen, und wir können das nicht erzwingen, zu sehen, so ganz so permanent ist es nicht. Zum Beispiel, es wird stärker, es wird schwächer, es pulsiert, es ist eine Bewegung drin. Da kommt schon dieser Fluss von Veränderung rein. Wir können das nur dann sehen, wenn wir keine Momentaufnahmen machen. So, ein Moment spüre ich das, dann denke ich wieder irgendwas nach. Ein Moment spüre ich das, einatmen und dann wieder irgendwas anderes. Es geht nur, wenn wir ein gewisses Kontinuum, und das müssen nicht die 45 Minuten sein, es reicht auf 3 Sekunden oder 5 Sekunden unabgelenkt zu beobachten. Und innerhalb dieser 5 Sekunden kann es sein, dass man eine Folge von Dingen bemerkt. Vorausgesetzt ist ein gewisser Grad von Sammlung und dass der Geist sich niederlassen kann. Für eine Zeit. Das heißt, bezüglich der Dauer von Objekten, eine Möglichkeit ist, es erscheint als dauerhaft und stetig. Das ist eine auch relevante Erfahrung. So wie du es gerade siehst, so siehst du es. Eine andere Möglichkeit ist, dass man sieht, ein Objekt ist da und dann vergeht es. Das heißt, wir bemerken einen Gedanken nicht, wenn er entsteht, sondern vielleicht nach ein paar Minuten Gedankenketten oder manchmal nach ein paar Sekunden. Und du bemerkst es und in dem Moment, wo du es bemerkst, ist er weg. Da müssen wir nicht drüber nachdenken, was das war, sondern wir haben hier ein andauerndes Vergehen gesehen. Und wir sehen, so viel Substanz kann so ein Gedanke nicht haben, wenn er dann gleich weg ist. Und das können Gedanken sein, die sind irrelevant oder, und andere, die haben für uns eine schwere Bedeutung. Und trotzdem, beides sind Gedanken. Ich habe mal diese sehr unkonventionelle Meditationsanleitung von Joseph Goldstein gehört, jemanden, der immer wieder so Gedanken hatte wie, ich bin ein schlechter Mensch, ich bin ein hoffnungsloser Fall und so ähnlich. Und das wirklich als so bare Münze genommen hat, das ist die Wahrheit. Wir haben Gedanken, die können wir sehen, kommen und gehen, kein Problem. Und dann gibt es welche, die haben einen Hackerl dran. Die haken sie fest. Oder dann gibt es welche, die erkennen wir gar nicht als solche, weil wir denken, das ist die Wahrheit. Das ist so. Und das gelingt mit mehr und mehr Achtsamkeit immer weniger. Mehr und mehr entdecken wir auch subtile Gedanken, die so fast wie Glaubenssätze oder so fungieren. Weil wir es einfach so gewohnt sind, weil wir es irgendwie so offensichtlich auch suggeriert bekommen haben von außen, was auch immer. Das ist die schwierigsten. Und da müssen wir immer wieder und immer wieder und immer wieder erkennen. Und vielleicht auch erkennen, das ist nur ein Gedanke. Deswegen diese Anweisung von Joseph Goldstein, manchmal, wenn da so ein Satz kommt, so ein Gedanke wie, ich bin ein hoffnungsloser Fall oder was immer so, sich so festsetzt und wir das wirklich glauben, dann soll man dann nachher noch einen zweiten Gedanken hinzufügen, zum Beispiel, der Himmel ist blau. Und das quasi vergleichen. Beides ist ein Gedanke. Ich bin ein hoffnungsloser Fall, der Himmel ist blau. Aber das ist ein Unterschied. Himmel ist blau, das macht uns jetzt nicht groß eine... das kann man einfach kommen und gehen lassen. Also Gedanken oder andere Objekte, Bilder etc., oft auch Empfindungen, Körperempfindungen, sie sind entweder dauerhaft erscheinen sie und sind kontinuierlich da, oder wir erkennen es und dann ist es weg. Wir sehen das Andauern und das Ende. Was aber auch passieren kann, und das braucht ein schönes Stück Achtsamkeit, etwas schon im Entstehen zu sehen. Wie aus dem Nix kommt der Gedanke, dann ist er da, dann ist er wieder weg. Wir sehen das Entstehen, das Andauern und das Vergehen. Das braucht ein bisschen Kontinuität. Und oder, was auch vorkommen kann, ist, man sieht, es poppt was auf und ist schon wieder aus. Ganz schnell. Es entsteht und vergeht. Entsteht und vergeht. Und das kann ein körperliches Subjekt sein, es kann ein Bild sein, es kann ein Gedanken sein. Das erleben Leute oft als, dass Objekte sehr viele sind und sehr schnell sich abwechseln. Kaum sind sie. So wie das Prasseln von Regentropfen auf Beton oder so ähnlich. Das tuk, 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 das geht. Eine weitere Möglichkeit ist, das ist eher nicht zu erwarten, jetzt in ein paar Tagen meditieren, dass Meditierende nur das Verschwinden von Objekten sehen. So ähnlich wie im Zugfahren gegen die Fahrtrichtung rausschauen. Die Landschaft, die so vorbei zischt. Man sieht nicht das Kommen, man sieht mehr das Gehen. Das braucht manchmal Begleitung. Das ist manchmal für Meditierende ein bisschen schwer, sich an das zu gewöhnen, wenn das auftaucht. Und dann kann es auch ganz lustig sein. Und dann auch wieder nicht lustig, weil man dann wirklich sieht, hey, es hat nichts wirklich Bestand und das betrifft mich und alles. Aber wie auch immer, die verschiedenen Aspekte des Entstehens und Vergehens zu sehen oder manchmal eher das Andauern der Objekte zu sehen. Ein weiterer Aspekt ist zu schauen, ob Objekte klar sind oder nicht klar sind. Ja? Und man kann sagen, der Geist klar ist oder nicht klar ist. Und auch ein ganz schöner Bericht, wenn jemand sagt, ja, es ist ziemlich trüb, Geist ist ziemlich trüb, etwas träge und trüb. Aber innerhalb von dieser Trübheit kann ich so Momente von von Klarheit sehen, wo man klar diese trüben Gedanken sieht. Und so auch nur ein paar Momente. Das heißt, da kommt in die Trübheit und diese Unklarheit ein Stück Achtsamkeit. Wir bewerten das oft als, naja, es sollte eigentlich klar sein oder so. Aber das ist auch etwas ganz was Besonderes, selbst in Unklarheit so klar wie möglich die Unklarheit zu sehen, wie im Nebel die Bäume. Man kann nicht erwarten, dass man die klar sieht, aber man kann sie klar unklar sehen im Nebel. Anstatt zu denken, ich mache was falsch. Beim Nebel denkt man uns das nicht. Bei diesen inneren Wetterlagen mag es auch hilfreich sein, so eben wieder der Versuch, eine objektive, interessierte Beobachterrolle einzunehmen. Und dann ist nichts dabei, dass es halt jetzt neblig ist und in diesem Nebel man doch Momente hat, wo man irgendwo klar etwas sieht, was nicht ganz klar ist. Anderer Aspekt kann sein, dass streckenweise sind sehr wenig Objekte und immer die gleichen. Das ist oft dann, wenn es irgendwie ein bisschen langweilig wird, weil sie immer wiederholt. Ein anderes Mal passiert irrsinnig viel und ganz schnell. Oder sie sind langsam und manchmal sind sie sehr schnell. Manchmal beobachtet man was und es ist alles wie eine Zeitlupe und ein anderes Mal tut sich eine ganze Menge. Auch ein Aspekt, den man von Zeit zu Zeit beobachten kann, ist die Kontinuität oder Nicht-Kontinuität eines Objektes. Ich fange mal an mit einem körperlichen Objekt. Zum Beispiel eine Bewegung. Eine Bewegung wäre zum Beispiel die der Bauchdecke, wenn man das Heben und Senken der Bauchdecke wahrnimmt. Es kann sein, dass es eine Zeit, dass es eine kontinuierliche Bewegung ist. Bewegt sich auf, ab, dehnt sich aus, zusammen. Es kann aber auch sein, dass man einmal merkt, hey, so kontinuierlich ist das gar nicht. Es ist vielleicht wie Segmente oder wie durchlöchert oder wie Streifen oder wie hohl oder irgend sowas. Oder wie Körnchen. Ja, Zeichen. Wir können das nicht erzwingen, aber mit Interesse zu schauen, wir sehen, es gibt da Unterschiede. Es ist nicht immer gleich. Es ist manchmal kontinuierlich, manchmal ist es vielleicht nicht so kontinuierlich. Oder vielleicht ist eine Stufe drin oder was auch immer. Ich sage das jetzt nicht. Das ist die Gefahr von sowas, dass jetzt alles suchen. Das wird wahrscheinlich nicht viel sein, ja? Sondern eher was ich tun möchte, ich möchte das Interesse schüren, genau zu beobachten und so objektiv wie möglich zu beobachten. Und was auch nicht gesagt wird, ist, dass das eine besser ist als das andere. Sondern es geht einfach darum, zu sehen, wie ist es jetzt. Und nicht, oh, weil das bei mir jetzt so und so ist, bin ich ein schlechter Meditierer oder bin ich ein guter Meditierer. Dann sind wir wieder weg von dieser objektiven Betrachtungsweise. Ein Aspekt noch, der ganz ein wesentlicher ist. Die Summe von angenehmen Objekten und unangenehmen Objekten, sowohl körperlich als auch geistig. Und es gibt Phasen der Meditation, wo wir haben es nicht absichtlich herbeigeführt. Es ist einfach eine Phase, wo einfach die angenehmen Objekte im Vordergrund sind, wo plötzlich nichts wehtut, wo es irgendwie wie in Watte ist oder wie fast wenn man schwebt oder was auch immer. Es tut nichts weh. Es ist wohlig, angenehm. Es sind vielleicht auch mentale Objekte, die angenehm sind, Freude oder Frieden oder was auch immer. Und dann gibt es wieder Zeiten, wo es genau das Gegenteil ist. Da fühlt sich das alles an wie ein Haufen verdrehter Stahl und ein Haufen Schmerz oder was auch immer. Oder auch unangenehme geistige Objekte, wie zum Beispiel verschiedene unangenehme Emotionen. Wie gesagt, hier ist es am schwierigsten, diese Objektivität zu bewahren, weil hier viel Reaktivität ist, von dem einen mögen, das andere nicht. Aber wir können auch das zumindest reflektieren. Aha, das war echt unangenehm. Am Anfang war es unangenehm und dann wurde es angenehm. Am Anfang war es angenehm, dann wurde es unangenehm. Und diese Dinge auch im Wechsel sehen. Und das ist der Punkt, der da gleich anschließt, auch zu beobachten, und das wechselt auch, die Reaktivität des Geistes. Manchmal hustet wer und man ärgert sie. Und es hustet wieder jemand und man ärgert sie noch mehr. Und es hustet jemand ein drittes Mal und man ärgert sich ein drittes Mal. Und dann kann es aber sein, dass bei einem anderen Sitzen, es hustet die gleiche Person und es ist überhaupt keine Reaktion. Hören aus. Also das wäre ein Beispiel für die unterschiedliche Reaktivität des Geistes. Oder das kann auch passieren bei Körperempfindungen. Gern erzähle ich das Beispiel von einem Meditierenden, der den Knieschmerz immer wieder beobachtet hat und ziemlich im Widerstand natürlich war gegenüber diesem Knieschmerz. Und dann irgendwann mal berichtet hat, so ganz glücklich und friedlich, mein Knieschmerz ist ein Teil der Landschaft geworden. Knieschmerz ein Teil der Landschaft. Da war kein Widerstand mehr, das war einfach ein Teil der Landschaft. Das heißt, wenn der Widerstand nicht da ist, dann sieht man auch mehr. Dann ist nicht nur der Knieschmerz. Man merkt, da gibt es noch viel anderes im Körper, was nicht wehtut. Also auch manchmal zu bemerken, jetzt ist der Geist gerade sehr reaktiv im Sinne von mögen, noch mehr davon mögen, festhalten daran, kleben an etwas oder etwas wegschieben wollen oder vor etwas wegschrumpfen oder eben im Widerstand sein. Und ein anderes Mal eher neutral, ohne Reaktion, aber deshalb nicht dumpf, sondern durchaus sehr klar. Das wäre Betrachtung des Geistes, der manchmal reaktiv ist und manchmal nicht. Und ebenso damit verbunden ist, zu sehen, wie verstrickt ist der Geist, oder ist er nicht so verstrickt, sondern kann aus einer Art Distanz sehen. Aber nicht eine Distanz, die etwas weghält von sich, sondern eben nicht so reaktiv. Grad der Verstrickung. Das war halt so ein bisschen Thema bei manchen Meditierenden. Wie sehr man sich in etwas verstrickt. Oder da am Beobachten bleiben kann und nicht notwendigerweise auf alles aufspringt. Das heißt, wie sehr ist dieses Gefühl von Ich involviert? Am Anfang wahrscheinlich vollkommen. Ich bin ja ich. Aber je mehr wir beobachten, wird diese Nicht-Selbstheit der Phänomene bewusst. Und das ist, manchmal wird das beschrieben wie das Schälen von einer, sagen wir mal, Orange und die dann auseinandernehmen. Oder eine Zwiebel und immer eine Schicht um Schicht von dieser Zwiebel entfernen. Und was bleibt über? Nichts. Nur viele, viele Schichten. Das hat nicht wirklich einen Kern. Und so ähnlich arbeitet Achtsamkeitsmeditation mehr und mehr zu sehen. Aha, Gedanken, ja, ich bin nicht diese Gedanken, das sind Gedanken, aber das bin nicht ich. Das ist ein Prozess, entsteht und vergeht. Und das kann auch bezüglich anderen Phänomenen geschehen. Selbst gegenüber Körperempfindungen. Da ist eine Körperempfindung, es fühlt sich nicht an wie, ich hab das. Oder mein Atem. Und ein anderes Mal ist es, nur atmen und Gewahrsein von Atmen. Das sind diese Perspektiven, die sich da manchmal verändern können. Nachdem allerdings jetzt die Zeit schon für die Einzelgespräche sind, möchte ich es mal dabei belassen, beziehungsweise zum Schluss noch ein Zitat von einem birmanischen Mönch, der eher zurückgezogen lebt, aber ich übersetze gerade ein Buch von ihm, es vorlesen, wo es auch irgendwo geht, eben diese Dinge, wo man es doch recht identifizieren und immer gar nicht so mögen, so unsere schwierigen Gefühle, wie wichtig das ist, dass die erstens auch auftauchen in der Meditation, zweitens, wie wichtig es ist, dass wir sie nicht verurteilen und dass wir uns nicht verurteilen dafür, sondern auch hier, so neutral es eben geht, sie erforschen. Er schreibt hier, bitte verurteile Gier, Stolz, Wut und so weiter nicht. Du kannst ziemlich viel von ihnen lernen. Du kannst nicht erwachsen werden, bevor du sehr gut über sie Bescheid weißt. Nur wenn du sie mit einem klaren Geist sehen kannst, kannst du über ihre wahre Beschaffenheit, im Speziellen ihre Nicht-Selbstheit, lernen. Du wirst nur fähig sein, klar zu sehen, wenn du bereit bist, deinen Geist anzuschauen, ohne dich schuldig zu fühlen, ohne irgendetwas deswegen tun zu wollen. Dann werden sie ihre Macht über dich verlieren, da sie aufgedeckt sind. Sie sind transparent. Lassen wir es dabei und lassen uns noch eine halbe Minute in Stille sitzen.